Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Eva Heidemann und ihr Team machten seit 2009 einfach schon Schmuck- und D2C-Handel, was wahrscheinlich einer der längsten Player in diesem D2C-Game, vor allem im Schmuckbereich, sein könnte, ist heute einfach mega, mega viel geworden. Sie machen über 10 Millionen Euro Umsatz, sind ein Team von 25 Leuten, und wenn eine Sache sie auf jeden Fall nach vorne gebracht hat, ist es ein sehr datengetriebener Ansatz. Ich kenne keine Firma, die ihre Persona wahrscheinlich so gut kennt. Ihre Persona ist eine richtige Person. Es geht hier um die Heidi. Es ist mega spannend zu hören, wie diese Heidi in diesem Gespräch beschrieben wird. Eva ist nicht alleine gekommen. Sie hat ihre Head of Marketing mit dabei, die Anne. Es ist wahrscheinlich einer der lustigsten Podcasts geworden, die wir hier jemals aufgenommen haben, aber mit mindestens genauso viel Inhalt. Deswegen will ich gar nicht viel um den heißen Brei rumreden. Wir gehen direkt rein.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded. Heute mit der Anna und der Eva von Heidemann. Freut mich, dass ihr da seid. Hi.
Hi.
Hallo.
Wie geht's? Wahrscheinlich einer der lustigsten Kennenlerngespräche gerade geführt bis zu dieser Aufnahme, die es jemals in diesem Podcast gab.
Also mir geht's ganz gut und ich
ganz normales Kennenlernen.
Ich versuche jetzt gerade sehr, sehr diszipliniert zu sein.
Ja, stellt euch vielleicht mal selber kurz vor, wer ihr seid, was ihr macht, wie es ihr auch vielleicht hingeschafft habt, dass die Leute einfach mal so ein bisschen abgeholt sind und so ein kurzes Intro zu euch haben.
Okay, ich bin Eva, ich bin die Gründerin und Gesellschafterin von der Heidemann GmbH. Mein Mann Jan und ich, wir haben zusammen uns selbstständig gemacht 2009 mit Edelstahlschmuck, und das ist der Grund, warum wir hier heute sitzen dürfen.
Ich bin Anne, ich bin bei Heidemann fürs Marketing zuständig und unterstütze seit 3 Jahren. Genau, seit drei Jahren bin ich bei Heidemann und ja, gerne dabei.
Spannender Case auf jeden Fall, bevor wir vielleicht so ein bisschen in die Geschichte reingehen und auch das, was ihr ja schon sehr exzellent macht, also Daten, etc., wo ihr schon wirklich im Vergleich zu anderen, glaube ich, schon wirklich einen guten Vorsprung auf jeden Fall habt, wie gut man da einfach rangehen kann. Was kann man vielleicht zu Heidemann sagen? Wie viele Leute seid ihr im Team? Wie viel Umsatz macht ihr vielleicht so im Jahr? Und was, wie viele Bestellungen oder sowas, Produkte gehen so im Jahr bei euch über die Theke, sage ich mal?
Also wir sind mit 25 Leute an Bord bei uns im Team. Und wir verschicken über 400.000 Aufträge im Jahr. Boah. An Produkte kann ich es nicht hochrechnen. Und Kopfrechnen minus. Nee, und das ist so bei uns los. Wir haben da den Fokus auf den Onlinehandel gelegt. Wir sind aber gestartet mit dem stationären Handel und haben uns wirklich komplett in einer anderen Richtung entwickelt.
Lass uns doch gerne mal vielleicht die Phase von vorne einfach so ein bisschen aufrollen. Also euch gibt es schon seit über 15 Jahren. Ich glaube, ihr habt irgendwie zuletzt 15-jähriges Jubiläum gefeiert. Deswegen erstmal herzlichen Glückwunsch von uns beiden jungen Burschen, sage ich jetzt einfach mal. Weißt du, ich meine, feiern ja demnächst vielleicht unser Dreijähriges. Deswegen, also 15 Jahre im E-Commerce ist ja schon mega, mega krass. Wie hat das alles so ein bisschen angefangen? Also 15 Jahre ist ja schon wirklich eine Zeit.
Genau, wir sind gestartet wirklich ganz traditionell. Wir wollten im stationären Handel Edelstahlschmuck verkaufen, weil wir da einfach die Nische gesehen haben. Wir haben gesagt, wir brauchen hochwertige, schöne Designartikel, aber zum günstigen Preis. Und so sind wir dann angefangen, Jan und ich ganz alleine, wirklich in unserem Kinderzimmer. Ist er dann losgereist zum Juwelier, hat dann da verkauft.
In eurem Kinderzimmer?
Ja, in unserem Kinderzimmer.
Also aber jeweils in eurem eigenen oder wie?
Nee.
Seid ihr nicht verheiratet?
Ja, wir sind verheiratet, aber damals waren wir noch nicht verheiratet. Wir kannten uns damals 2 Jahre.
Okay.
Und da hatten wir die Wahl, entweder wir machen eine Wohnung oder wir machen uns selbstständig mit einer kleinen Werkstatt. Und somit war es dann nur noch ein Kinderzimmer. Ja. Und dann ist Jan gereist, dass der dann 2-3 Tage in der Woche losgefahren ist zum Juwelier, um an den stationären Handel zu verkaufen. Und die anderen 2 Tage haben wir dann versendet und die Ringe produziert auch richtig bei uns vor Ort.
Ihr einfach selber, oder?
Ja,
wir kann man sich vorstellen, die steht da irgendwie in Engelbert-Strauß-Hose und dann steht da irgendwie so ein Ringpresser oder sonst irgendwas. Und
wie? Ja, genau. Wir hatten nebenan eine kleine Firma, so eine CNC-Fräse. Die haben sich auch selbstständig gemacht. Da haben wir dann abends zusammen rumgefruckelt und geübt, wie wir am besten die Ringe abschneiden können und ausfräsen können. Und den restlichen Feinschliff haben wir dann immer bei uns im Kinderzimmer an so Schleifmaschinen und solche Sachen gegeben. Und wir haben selber handwerklich gar keine Ahnung, weil Jan ist halt Industriekaufmann, sind wir immer zu Messen gefahren und haben uns dann die Maschinen immer zeigen lassen, erklären lassen. Dann mussten wir
viele Fragen gestellt.
Viele Fragen gestellt, blöd eingestellt, war eine super Sache. Und der hat mir halt auch wirklich familiäre Unterstützung. Meine Eltern haben mitgeschliffen, meine Brüder haben geholfen, Jans Eltern haben geholfen, das war eigentlich eine ganz lustige Sache.
Was waren also vielleicht für dich auch einfach so ein bisschen für so einen Switch? Also du kommst ja eigentlich aus der Pflege, ja. Dann irgendwie, keine Ahnung, von der Pflege in die Herstellung, Manufaktur von Ringen und Schmuck, sag ich jetzt mal, und dann irgendwie weiter in E-Commerce. Was war das für dich irgendwie für eine Entscheidung zu sagen, so ja, okay, ich mach das jetzt, weil ich glaube, wenn wir es richtig recherchiert haben, dir hat dein alter Beruf ja auch eigentlich, glaube ich, ziemlich viel Spaß gemacht.
Ja, das lag daran, ich habe noch studiert, ich habe Gerontologie studiert und damals haben wir uns dann schon zusammen selbstständig gemacht. Da war wirklich ein passender Moment, wo wir sagten, entweder wir trauen uns jetzt oder wir wagen es nie. Und dann hat es richtig gut funktioniert. Dann war die Frage, gehe ich erst arbeiten oder steige ich direkt voll mit ein? Aber dann war ich noch ein bisschen egoistisch und habe gesagt, naja, ich möchte jetzt nicht studiert haben, um gar nicht in meinem Job zu arbeiten. Und habe dann nur halbe Tage gearbeitet und somit war ich von Anfang an wirklich immer mit dabei. Und das Ding war einfach, Jan hat so sehr an seine Idee geglaubt und der hat da richtig für gebrannt und brennt auch immer noch. Da hat es einfach angesteckt. Und dann macht es einfach Bock, wenn man sieht, man ist erfolgreich, man ist auf dem richtigen Weg und man hat ein Projekt zusammen und hat ein Ziel vor Augen.
Wie lange war denn vielleicht so ein bisschen so diese Growth Journey, damit wir vielleicht auch irgendwann zur Richtung Marketing kommen? Wann war so ein bisschen so, okay, wie integriere ich jetzt einfach sozusagen einen Online-Shop oder sozusagen digitale Welt mit rein, wenn ihr selber sagt, ihr wart irgendwie sehr lange sozusagen nur offline sozusagen im Stationären unterwegs. Wie kann man sich das so vorstellen? Wann war das? Also wann kam so die Idee auf? War es dann so, Eva geht zu Jan und sagt, hey, ich habe da irgendwie von Shopify gehört, wollen wir das mal ausprobieren oder sowas? Also wie war so ein bisschen so dann die Transition, dass der E-Commerce oder beziehungsweise auch diese Marktplätze so wichtig für euch geworden sind? Also,
mich würde noch eine Sache vorher interessieren, wie viele Ringe oder Schmuckstücke habt ihr am Anfang denn produziert in der Woche? Weil wenn ihr das alles selber gemacht habt und dann hier Family und Friends noch mitgeholfen habe, keine Ahnung, sind das eher so 10, die dann am Tag da rumkommen oder sind das schon 200? Weil das muss ja auch irgendwo noch verkaufen, also verpacken.
Können wir mal ein Ratespiel spielen?
Ich weiß es nicht mehr. Also ich weiß, dass wir das erste Jahr hatten wir das Ziel, dass wir jeden Monat 50.000 Euro Umsatz machen.
Im ersten Jahr?
Ja.
50.000?
Ja.
Boah, das fand ich aber schon richtig
stark. Das war
so
unser Ziel. Wir hatten da immer schon, also wir haben immer noch den gleichen Steuerberater, ist auch ein Freund von uns. Und ja, Steuerberater sind ja immer sehr konservativ. Und da wurde richtig rumgerechnet. Dann haben wir ausgerechnet, ja, 50.000 Euro müssen wir im Monat machen. Und ja, wir waren schon fleißig, Leute.
Oh ja, finde ich aber richtig viel. Damals war der Euro ja auch noch ein bisschen mehr wert, sag ich mal.
Ja. Das stimmt. Aber um zu deiner Frage zurückzukommen, online sind wir so gekommen, wir sind immer auf Messen gefahren, nach München, überall hin, haben alles selber aufgebaut.
Immer du und Jan.
Ja, und dann hat wirklich, mein Bruder ist teilweise mitgefahren, meine Eltern sind mitgefahren, dann sind wir da abends hergekrochen, haben die Teppichfliesen verlegt. Und dann guckten uns schon immer die Leute alle so blöd an. Am nächsten Tag standen wir da gepinselt und haben dann den Schmuck verkauft. Und dann haben wir irgendwann gesagt, so, boah, der Aufwand ist echt riesig und wird immer schwieriger. Und wir hatten einfach keine Lust, nur so ein Nischenprodukt zu sein. Wir waren halt einfach immer nur so in einer kleinen Ecke bei irgendeinem Juwelier, der in Wirklichkeit Gold und Silber verkaufen möchte und Edelstahl jetzt auch nicht so die Wertigkeit drin gesehen hat. Und so kam eigentlich der Einstieg ins Online-Market oder Online-Business. Und wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aber bei uns früher, ja, da gab es Shopping-Clubs. Und,
das sowas wie Tupperware?
Nee. Superpartys? Kennt ihr Brands for Friends, Zalando Lounge,
ja.
Bei VIP?
Ja.
Das sind die ersten Anfänger für uns gewesen.
Das hat auch gut funktioniert, glaube ich, ne?
Mhm, super funktioniert. Wir hatten gar keine Ahnung, ne? Und dann haben wir erst einmal Brands for Friends gemacht. Und da gab es dann so Excel-Listen, da wurden dann 100 Produkte aufgeführt.
Kannst du das System einmal nur kurz erklären, weil ich glaube, viele Leute kennen es vielleicht nicht so ganz.
Okay, man gibt eine Menge an Ware an und Kunden haben dann 3 Tage Zeit zu einem Rabattpreis, Schmuckstücke zu kaufen. Und für uns war es dann wirklich, wir geben eine Maximalmenge an und haben dann 5 Tage Lieferzeit, waren es, glaube ich, damals in Berlin. Und dann haben wir wirklich eine Excel-Tabelle gehabt, haben dann da 100 Produkte angeboten. Menge, ja, hatten wir ja eh nicht, haben wir über 50 gemacht. Und dann sagten noch Freunde zu uns, ja, wenn das läuft, nur kein Mensch kauft online Schmuck, aber wenn das läuft, kommen wir direkt und helfen. Und wir sind dann erstmal nach Südtirol in Urlaub gefahren. Und wirklich, völlig naiv, sitzen wir da irgendwo in Italien. Auf einmal werden wir angerufen.
Du und Jan, oder?
Ja, klar. Und die Einkäuferin völlig hysterisch. Ja, voll, wirklich. Eva, ihr glaubt nicht, was passiert ist. Euer Verkauf, der geht durch die Decke. Es läuft erst seit 3 Stunden und wir haben schon über 3000 Schmuckstücke verkauft. Und du denkst, what? 3000? Wo holen wir die her?
Eva, sonnig leicht ein Sitzen, so ein Luganer da noch.
Nee, das war morgens. Das
kann ja nicht sein.
Nee, das war morgens.
Ja und? Ja, und?
Nee. Also sitzen haben wir erst abends sein. Und das war wirklich so, da haben wir gedacht, ach du meine Güte, völlig überfordert haben wir dann gesagt, wir packen unsere Sachen, sind am gleichen Tag nach Hause gefahren, weil wir hatten ja auch diese Liefertermine von 5 Tagen, haben dann auf dem Weg direkt, weißt du, diesen Nachbarn angerufen mit seiner CNC-Fräse, fang schon mal an zu fräsen, unsere Freunde angerufen, ihr müsst tatsächlich Urlaub nehmen, ihr müsst uns helfen, meine Eltern. Und dann haben wir wirklich von, ich glaube, von morgens um 5 bis abends um 11 gearbeitet, das war sommertags, wir konnten nur noch draußen essen. Weil drin war überall voller Schmuck. Und dann hatten wir das nächste Problem, wir konnten den Schmuck ja gar nicht verschicken. Wir hatten ja keine Verträge mit DHL oder UPS, solche Schmuckwerke, Werte auch zu verschicken. Da sind meine Eltern mit dem Auto dahin geballert. Für uns bis nach Berlin und haben den Schmuck hingebracht. Das ist wirklich so. Und dann haben wir gedacht, ey, geile Sache.
Aber das war so 2006.
Okay. 2011 würde ich sagen.
So gesehen,
also nagelt mich nicht so fest. Also ich würde sagen 2011.
Aber das heißt so gesehen, ihr habt ja dann so zwischen 2009, 2010 so gestartet so ungefähr. Ne? Das heißt, es war eigentlich nur so 1,5 Jahre, wo ihr dann sozusagen diesen Direktvertriebweg überhaupt gegangen seid. Oder?
Und dann haben wir dann erst überlegt, ob wir das so mit zwei Marken vielleicht machen, um uns nicht immer vom Online-Handel, also vom stationären Handel, so ihr seid auch online, dann wollen wir euch nicht. War damals total extrem. Und dann haben wir gedacht, wir verkaufen unter anderen Markennamen einfach online. Und dann haben wir rechtzeitig, ich glaube so 2, 3 Jahre später, haben wir gesagt, nee, das reicht uns nicht, einfach nur stationär in dieser Nische zu sitzen. Wir gehen jetzt wirklich den Weg online. Und wir selber sind auch, wir wohnen auf dem Land, sind total online-affin. Wir selber kaufen alles online.
Auch und damals schon?
Auch damals schon, ja. Echt? Ja, da gab es doch bei Zalando nur Schuhe. Da muss man sich heute mal zurückerinnern. Ja. Ja, wirklich, da haben die noch geschrien vor Glück. Gibt's ja gar nicht mehr.
Mhm. Ja,
so, hört sich so alt an, aber...
Nee, gar nicht. Ihr lasst es. Nee.
Nochmal nicht in die Falle.
Ich hatte ihn kurz, aber.
Wir versuchen das gleich
nochmal. Ja. Vielleicht wissen wir nochmal.
Aber so gesehen, dann habt ihr sozusagen einmal diesen, ich sag mal so, diese einzigartige Rabattaktion, sage ich jetzt mal, gemacht. Aber wie transformiert man denn dann so ein bisschen so das ganze Geschäft halt irgendwie so digital? Also, vielleicht könnt ihr beide auch einmal kurz sagen, wie sozusagen heute sozusagen so der Split ist. Also, ihr seid ja nicht nur mit eurem eigenen Online-Shop, sondern bespielt ja so gesehen verschiedene Kanäle. Damit wir dann vielleicht einmal sagen können, wie so dieses sozusagen historisch immer so ein bisschen hinzugewachsen ist.
Also wir haben dann als erstes den Marktplatz Amazon genommen. Und weil der war ja, oder ist ja ein offener Marktplatz und da konnten wir halt einfach ausprobieren. Da konnten wir einfach listen, haben eine Warenwirtschaft aufgebaut und da konnten wir halt recht schnell, recht gut skalieren. Weil unsere Taktik damals bei Amazon war wirklich, wir überschwemmen einfach den Markt. Durch einen Ring, verschiedene Steine, verschiedene Größen. Hatten wir dann durch einen Ring viele Variationskombinationsmöglichkeiten, so hieß es damals. Und haben dann komplett einfach alles überschwemmt. Das war super.
Also einfach ganz viele verschiedene Produkte.
Ja.
Okay. Und dann wurde ihr überall angezeigt, egal was für einen Ring man gesucht hat.
Ja,
okay. Und wie ist es jetzt aufgeteilt? Also wo seid ihr jetzt gerade aktiv?
Auf Marktplätzen?
Auf Marktplätzen sind wir unter anderem bei Zalando, About You, Douglas. Trendyol ist auch noch dazu gekommen und also da sind wir auf jeden Fall ganz breit aufgestellt und haben da ja so einen Anteil, ja, also tatsächlich sind wir stärker im Plattformbereich tätig als im eigenen Webshop, aber das bauen wir jetzt gerade aus und legen da auch den Fokus drauf. Und das ist eigentlich auch so schon die Geschichte, wie ich mit Heidemann in Kontakt
gekommen auch
gerade
mal rüber. Du bist ja eigentlich Webdesignerin. So,
ja, genau. Ne?
Also
ja,
wie kam das so ein bisschen zustande? Wie bist du in den E-Commerce reingerutscht? Also Evas Geschichte war jetzt ja wieder nicht ganz gerade. Wie kam es bei dir zustande?
Ja, also ich habe eigentlich relativ früh eine klassische Mediengestalter-Ausbildung gemacht und mich damals aber schon für einen digitalen Schwerpunkt entschieden, was damals auch gar nicht so üblich war. Die meisten wollten eigentlich immer so Printprodukte machen, so schön Plakate designen und so. Und ich fand aber digital schon eigentlich immer interessanter, weil das hat sich einfach viel schneller entwickelt, war viel mehr rauszuholen. Ja, und dann bin ich in einer Agentur angefangen und habe Heidemann als Kunden betreut.
Echt?
Ja, genau.
Und das war wann?
2014, glaube ich, haben wir den Webshop aufgesetzt, ne? Ja, genau.
Ach, und du warst dann in der Agentur, die sozusagen den Online-Shop für die Firma Heidemann aufgesetzt hat?
Ja, genau.
Das ist ja lustig.
Ja.
Und so habt ihr beide euch ja noch kennengelernt. Ich
habe uns kennengelernt. Guck mal, wann hast du denn geheiratet? Wir haben doch deinen Ehering graviert. Ach echt, hast du spät geheiratet?
Ja, genau. Also da haben wir dann...
2016 habe ich Abi gemacht.
Den
okay, ich habe ein Kind gekriegt.
Gut. Schön.
Und du? 2016?
17. Abi gemacht.
Hast du ein Kind gekriegt?
17. Ja, der ist gut. Der ist wirklich
ja, schön. Okay.
Und 2016 war ich 17, ja.
Ja, toll. Gut.
Tschüss.
Genau. Ja, genau. Auf jeden Fall, dadurch kennen wir uns. Wir haben damals agenturseitig, habe ich halt Heidemann als Kunden betreut und wir haben den Webshop aufgebaut und das war total spannend. Damals noch mit Shopware.
Richtig.
Ja, genau, mit Shopware. Und da musste man auch tatsächlich so rein technisch, war es total verrückt, musste es noch komplett unterschiedlich entwickeln für mobile Ansicht und Desktop-Ansicht und so. Das war noch wirklich ganz wild.
Das war nicht mal Shopware 5 damals, ne?
Nee. Ja, okay. Ja, also richtig krass. Und genau, dann bin ich ein bisschen länger noch bei der Agentur geblieben und habe dann halt irgendwann von Jan einen Anruf gekriegt und dann sind wir in Kontakt gekommen und dann habe ich halt den Wechsel gewagt zu Heidemann.
Und das war wann?
2021.
Ja, okay.
Noch eine kurze andere Zwischenstation gehabt, aber dann letztendlich zu Heidemann gefunden. Das war ganz cool.
Ja. Das ist schon cool. Wie seid ihr vielleicht so ein bisschen so, also jetzt so ein bisschen so diese Wachstumsgeschichte, wir wissen jetzt, wann der Online-Shop dazu kam. Perfekt gemacht natürlich von der anderen Weise. Deswegen schön lustig. Ich finde es mal lustig zu sehen, wenn es immer schon mal so in der Geschichte schon mal einen Touchpoint so davor gab und den man eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hat. Also ich dachte jetzt irgendwie, okay, 2021 vielleicht einfach so zugekommen, dass du jetzt den Shop gebaut hast, ist dann natürlich irgendwie schon ein lustiger Zusammenhang. Ja. Wenn wir jetzt vielleicht mal so ein bisschen hinsichtlich Marketing sprechen, wie ihr vielleicht auch sozusagen E-Commerce vielleicht einfach so ein bisschen angeht, wie bespielt ihr gerade so ein bisschen die verschiedenen Kanäle. Also ich habe einen Podcast von euch gehört und ich glaube, du hattest es gesagt, ich weiß es nicht mehr, wer von euch beiden es gesagt hatte, da wurde gesagt, ihr seid im Marketing recht traditionell und altmodisch unterwegs, also sehr bedacht, sehr ruhig, da wird jetzt irgendwie nichts irgendwie exposant irgendwie rumgeworfen. Wie akquiriert ihr gerade Kunden oder wie geht ihr Marketing gerade einfach an?
Also wir sind ganz breit aufgestellt, wir sind nicht nur klassisch unterwegs, sondern neben den ganz typischen Meta-Plattformen und Meta-Ads sind wir auch bei TikTok unterwegs, machen Pinterest und nutzen aber auch, worauf du wahrscheinlich anspielst, Dialogpost, zum Beispiel Postwurfsendungen, um unsere Kunden dann nochmal über einen weiteren Touchpoint zu erreichen. Mhm. Genau. Ja, also das ist wirklich ein Marketing-Mix. Wir wollen uns so breit wie möglich aufstellen und wollen immer wieder in Kontakt mit unserem Kunden kommen, damit der uns nicht vergisst und halt eine möglichst intensive Bindung auch zu dem Kunden aufbauen.
Ja, mit der Postkarte muss man wirklich sagen, die ist ja wirklich klassisch und traditionell, aber die hängt einfach am Kühlschrank.
Ja.
Da wird immer wieder drauf geschaut und was auch richtig cool ist, die Preise bleiben immer stabil. Das ist so wie bei Ads und Meta gehen ja, ne? Vor allem zur Weihnachtszeit, die Preise exorbitant in die Höhe, bei Postwurfsendungen nicht. Das bleibt stabil das ganze Jahr, das kannst du halt super skalieren und berechnen.
Ja. Und das kriegt ja, also es läuft immer profitabel irgendwie so ein bisschen. Also
ja.
Egal zu welcher Jahreszeit, Tageszeit, also ich finde das so lustig, dass es so arrhythmisch ist zu dem, was man sonst aus dem Marketing kennt. Also irgendwie vor allem jetzt Richtung Weihnachten geht irgendwie CPM extrem hoch. Keine Ahnung, also irgendwie seitdem jetzt irgendwie auch Temu irgendwie auf den Markt gegangen ist, sind allgemein die Werbepreise irgendwie nochmal extrem gestiegen. Dann ist es natürlich irgendwie lustig, dass man dann irgendwie einfach so ein, jetzt nicht so Eye of the Tiger Channel, sag ich jetzt mal, einfach hat mit so Print-Mailings, die dann irgendwie einfach das ganze Jahr konstant gut funktionieren.
Klar, zur Weihnachtszeit funktionieren alle Werbemaßnahmen besser. Ist klar, aber trotzdem, solange immer der genug zurückkommt, passt ja alles. Ja. Aber es ist super skalierbar einfach.
Ihr verkauft jetzt gerade aber nur in Deutschland, oder?
Also, wir sind in 17 Ländern.
Okay, weil das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich dachte Dach auf jeden Fall, aber 17 Länder ist dann natürlich auch nochmal eine Hausnummer.
Ja.
Also habt ihr dann auch für alle verschiedenen, also erstmal, welche Länder sind das und habt ihr dann auch für alle verschiedene Marketingkanäle?
Dann fangen wir an auf
die Zeit. Ja, aber das ist eher so Europa oder ist auch USA mit drin?
Nee, Europa.
Venezuela.
Vor allem EU.
Ja.
Inklusive Schweiz sind wir sehr stark. Ist unser zweitstärkster Markt nach Deutschland direkt. Und Norwegen wird gerade angebunden. Also auch nicht EU-Land. Mhm. Aber so Europa.
Aber ihr macht dann sozusagen das internationale Geschäft eher über auch Marktplätze?
Ja.
Oder das?
Marktplätze, ja. Und Online-Shop-Dach-Region.
Ja, okay. Das ist natürlich schon verrückt. Was ich bei euch mega spannend finde, ist ja einfach so, dass ihr am Ende irgendwie einem Markt seid, der ja schon sehr, sehr voll ist. Also das muss man ja schon sagen. Also man hat irgendwie extrem alte, eingesessene Unternehmen, sei es jetzt irgendwie, weiß nicht, mir fällt direkt irgendwie ein Bijou Brigitte ein, irgendwie ein Christ Juwelier oder sowas. Also viele, viele irgendwie alte, die noch wirklich stationäre Läden haben, sag ich jetzt mal. Aber halt auch irgendwie mega viele Online-Shops, sag ich jetzt mal, sei es ein Pure Lay. Mir fällt dann noch irgendwie ein Lua Maya ein oder sowas, also wirklich viele starke Player, die sich da irgendwie sozusagen in eure Reihen mit einreihen. Wie macht man da denn irgendwie so Marketing, was dann einen irgendwie noch so ein bisschen differenziert, weil irgendwie, wie kriegt man da irgendwie sozusagen dann das hin, dass der Kunde am Ende irgendwie trotzdem bei mir kauft und irgendwie nicht zu wem anders geht? Ist es dann irgendwie eher sozusagen das Creative, ist es der Inhalt von der Werbung an sich? Wie seht ihr das Thema so ein bisschen?
Ja, also super, super wichtig ist natürlich, also man muss sich nicht nur durchs Marketing differenzieren, sondern auch übers Produkt. Also ganz klar versuchen wir immer beste Qualität zu liefern. Wir versuchen immer irgendwie auch außergewöhnliches Design zu liefern. Natürlich, man hat Standardprodukte, Basic-Produkte, die auch andere Anbieter anbieten. Die stellen wir aber zum Beispiel dann im Marketing immer so vor, dass man die dann kombiniert mit ausgefalleneren Sachen, die wir dann halt designt haben. Und ja, ich finde, jetzt bin ich kurz raus. Sorry.
Also es ist auf jeden Fall so, dass wir uns über das Produkt auch und profilieren. So wie zum Beispiel genau. Anne trägt heute eine Kette, die hat sie selbst designt, hat sich auch selbst gezeichnet. Und man kann auch bei uns den Schmuck individualisieren lassen, hebt uns nochmal besonders hervor und wir achten auf Preis-Leistung.
Genau. Und also wir versuchen natürlich auch über unsere Story bei den Kunden einen Unterschied zu machen. Also wir sind nämlich wirklich der Auffassung, dass du mit dem, was du trägst, dazu beiträgst, wie du dich halt auch fühlst. Und du entscheidest dich ja jeden Morgen irgendwie bewusst dafür, was ziehst du für ein T-Shirt an, was trägst
jeden Tag
du
für eine
Uhr. Genau, ja, Dito. Was trägst du für eine Uhr, was trägst du für eine Kette? Und da wollen wir halt auch schon alleine also so eine ganz runde Geschichte da drum herum bauen, dass wir halt auch Edelstahlschmuck haben, Stahl, Stärke, Selbstbewusstsein. Wir wollen, dass derjenige, der unseren Schmuck trägt, unser Schmuck soll dazu beitragen, dass er sich gut fühlt, dass er selbstbewusst ist, dass er ein Standing hat. Mhm. Und diese Geschichte, die spielen wir eigentlich auf allen Kanälen, also sowohl bei zum Beispiel auch Zalando, About You. Da gibt es ja auch so Möglichkeiten, dass du noch so ein bisschen Branding machen kannst oder so eigene Branding-Pages quasi. Die spielen wir eigentlich komplett plattformübergreifend aus. Also vom eigenen Online-Shop über alle soziale Kanäle, über die Plattform.
Ja, ja, und wichtig ist, dass man es auch richtig lebt. Also wir stehen da auch wirklich alle komplett hinter. Wir haben die Werte und Co-Values. Und zum Beispiel haben wir jetzt unser Sortiment erweitert mit Uhren. Und nicht, weil Uhren einfach gut zu Schmuck passen, sondern weil Uhren, wenn man die trägt, dass man einfach auch weiß, seine Zeit ist kostbar und dass man die auch vernünftig nutzt. Und es passt halt einfach alles komplett in die Story und ich finde, dafür sind wir auch sehr nahbar. Wir sind nicht eine riesen Company, sondern wir sind wirklich wir einfach und wir sind, wie wir sind. Entweder mag man uns oder man mag uns nicht und es ist uns auch völlig wurscht. Aber ja, da sind wir halt völlig abgefuckt schon. Kommt mit dem Alter. Nee, aber ich finde es einfach super wichtig. Wir kommen aus dem Münsterland, da ist man einfach total bodenständig und so sind wir auch. Und witzig ist einfach, dass es online ist und jeder denkt immer, oh Mann, eine riesen Bubble. Ja, ist es ja gar nicht. Ist ja kein Hexenwerk.
Ja, eben.
Das heißt aber sozusagen, man guckt auch gar nicht so nach links und rechts oder so, weil ich habe mir halt auch irgendwie so ein bisschen so mal die Frage gestellt, ja okay, also irgendwie 2010 gestartet, irgendwie sind dann noch wahrscheinlich ein paar andere Brands, die jetzt wahrscheinlich auf einem ähnlichen Level sind wie ihr, manche sind vielleicht auch irgendwie noch ein bisschen weiter, sage ich einfach mal, wo man sich ja natürlich irgendwie auch fragt, so okay, wie ist das jetzt so genau passiert oder warum bin es nicht ich beispielsweise oder will man es überhaupt sein, aber das ist irgendwie gar nicht so, das interessiert euch gar nicht.
Nö, also weil ich finde, wir haben einfach Bock drauf. Das ist der Unterschied. Also wir stehen alle hinter und ich glaube, das merkt man auch an Anne und an mir. Also wir haben einfach Bock drauf, im Team zusammenzuarbeiten und wir haben mega flache Hierarchien. Jeder kann seine Ideen äußern und wichtig ist einfach, dass man von seinen Werten, seiner Einstellung und zu uns passt. Und ja, klar gibt es immer welche, die sind erfolgreicher, aber nur weil die mehr Umsatz machen, sind die profitabler? Also das ist ja immer am Ende so die Frage, welche wir uns stellen. Und es bringt mir nichts, dass ich das dickste Auto habe und die Leute haben keinen Bock für mich zu arbeiten. Also nö, da haben wir, glaube ich, einen guten Weg und wir sind auch ganz transparent auch und offen mit unseren Zahlen.
Ja, und also wir versuchen authentisch zu sein und wenn wir uns jetzt hinstellen würden und uns versuchen würden, da als absolut, keine Ahnung, fashionmäßig oder so zu präsentieren, das würde uns eh keiner abkaufen. Und wir haben unsere eigene Geschichte, unsere eigene Story. Wir glauben auch, dass Kopieren nichts bringt. Natürlich schauen wir, okay, der und der Wettbewerber hat die und die Zielgruppe, wo kann es sich überschneiden? Und wir gucken auch natürlich links und rechts, also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen so, ne? Und wir gucken auch, okay, was für Marketingmaßnahmen machen andere? Natürlich, was funktioniert nicht und das übernehmen wir auch. Ne? Aber so grundsätzlich von der Basis würde ich sagen, machen wir unser eigenes Ding.
Ja. Apropos authentisch und bodenständig, eine Frage, die mir eben noch offen geblieben ist, produziert ihr immer noch komplett selber? Also ist immer noch dann der Nachbar in Gronau, der die Sachen macht? Oder?
Nein, leider nicht. Also wir produzieren nicht selber, wir verfeinern aber. Wir haben zum Beispiel einen Laser und solche Sachen, wir haben auch eine Werkstatt und dadurch sind wir total flexibel und können auch personalisierte Sachen anbieten. So wie zum Beispiel haben wir den Adventskalender, den kannst du jetzt bestellen mit einer Wunschgravur dazu und solche Sachen machen wir. Wir haben auch gar keinen Goldschmied mehr angestellt. Das sind alles so Quereinsteiger.
Aber fällt ja jetzt auch keinem auf, oder?
Nee, also überhaupt nichts. Wir haben einfach Leute, die Lust haben auf schönen, hochwertigen Schmuck und wir sagen immer, verpack es bitte so, wie du es auch auspacken möchtest. Ja, und das ist einfach das Beste. Und dann läuft es super.
Ja, okay. Das aber produziert ihr dann in Deutschland, in Europa? Oder weil das nee, könnte man Asien. Ja zur Story sozusagen auch noch mit dazu packen. Ne? Wir haben das am Anfang irgendwie alles selber gemacht und das ist immer noch irgendwie in Deutschland. Wäre, glaube ich, ein cooles Ding, wenn es das sozusagen immer noch geben würde. Aber ich glaube, das wäre dann auch einfach kosten- oder margentechnisch gar nicht mehr möglich. Genau. Ne?
Ja, das ist gar nicht möglich, ne? Nee,
mit den Mengen und mit den Kosten, das funktioniert nicht.
Ja.
Also wir haben ja so ein Kraft, also auch ein Kraft, wie heißen die denn? Diese Menschen, die so gut arbeiten.
A-Player?
Ja. Achso. Yes, die sind richtig. A-Player. Ich schneide das bloß raus.
Ja, Simon, schneid das mal raus.
Schneid das raus, Simon.
Fachkraftmangel.
Fachkräftemangel.
Ja, ich brauch doch einen Schnaps. Ist 11 Uhr.
Ja, echt. Ja, aber Kraft Heinz.
Sorry.
Ja, alles gut. Kraftwacht.
Ach, sehr sympathisch.
Genau das.
Naja, aber ich
will das einfach so drin lassen, ist super.
Nee, aber du findest halt wirklich wenig Fachkräfte und das will ja auch keiner mehr bezahlen. Wir achten aber darauf, dass unsere Lieferanten wirklich zu fairen Bedingungen, wir haben immer die gleichen Lieferanten, mit denen arbeiten wir schon seit Jahren zusammen. Wir schreiben auch immer privat WhatsApp. Total lustig auch, kann ich mal erzählen. Als Corona angefangen hat, ne, da haben wir schon mit den Asiaten zusammengearbeitet, da haben die uns angeschrieben, boah, wir haben Corona und wir sagten, bei uns in Europa, in Deutschland nichts, nö, hier haben wir so was gibt's bei uns nicht. Und dann haben die uns geschrieben, ja, wir brauchen Masken, könnt ihr uns Masken schicken? Dann sind wir echt losgefahren, habe ich gesagt, so, eigentlich gibt es hier keine Masken zu kaufen, nirgendwo.
Das Produkt kannte ja keiner.
Nee, also sind wir im Baumarkt, ne? Im Baumarkt haben diese Filtermasken gekauft und die braucht auch dringend welche für ihre Kinder und so, haben wir die dann alle hingeschickt und echt, 3 Monate später hat die uns tausende Masken zu uns geschickt. Da durfte jeder, der bei uns arbeitete, Masken mitnehmen, so viel er braucht. Das war echt total verrückt und ich glaube, ja, halt nochmal einfach die Wertigkeit darzustellen, darum ging es ja eigentlich. Wir arbeiten da wirklich immer mit den gleichen Lieferanten zusammen, wir haben unsere Standards, die sind zusammen ausgearbeitet und da können wir uns auch auf die verlassen, dass wir wirklich eine gute Qualität haben, versuchen auch damit mit Versand, mit Go Green und solche Sachen da einfach auch an, ja, für uns auch ein gutes Zeichen zu setzen.
Wie entscheidend ist bei solchen Entscheidungen sozusagen auch zu sagen, wenn man verlagert sozusagen irgendwie nach Asien beispielsweise, dann auch einfach der Preis? Also ist es einfach wirklich so, dass der Kunde oder die Kundin am Ende einfach nicht mehr bereit ist, sozusagen für ein Edelstahlprodukt, was sozusagen dann dann oberflächentechnisch noch irgendwie bearbeitet wird, dann irgendwie 100 Euro zu bezahlen, wo man sagen kann, okay, dafür kann ich dann jetzt auch irgendwie noch in Deutschland produzieren. Also der Preis ist das entscheidende Kriterium, sei es irgendwie sozusagen in den Werbungen im Vergleich zu anderen Produkten oder wie sieht es da aus?
Ja, der Preis ist bei uns leider entscheidend.
Ja.
Also wir kennen ja unsere Kundin, unsere Heidi, so nennen wir sie, unsere Persona, die ist schon sehr, sehr auf den Preis bedacht und sieht eigentlich das Schmuckstück wirklich so als Komplettierung ihres Outfits.
Mhm. Also auch einfach sagen, das muss dann sozusagen eher anlassbezogen stimmen, anstatt dass man sagt, das ist jetzt kein Ehering oder das ist jetzt keine Kette irgendwie von der Kommunion oder sonst irgendwas.
Ja,
also
sonst,
okay.
Ja, ist halt wirklich so ein Accessoire, was man mitnimmt. Ja.
Aber was darf das dann so maximal kosten? Also gibt es dann irgendwie so einen fixen Preispunkt, dass man sagt, hier, keine Ahnung, Uhren, gibt es da eine Obergrenze, Ketten, das, Ringe? Ja. Ist das immer unterschiedlich?
Also
oder?
Das ist halt eine Range, würde ich sagen, ne? An der man sich dann immer so ein bisschen ranhangelt, also Durchschnittsartikel bei uns.
Das weiß ich gar nicht, aber so Ohrringe würde ich sagen, so 30, 40 Euro.
Mhm. Ja.
Ja, so. Und Ketten dürfen ein bisschen mehr kosten. Mhm. Genau, so einfach die Preise.
Mhm. Ja, okay.
Also auf jeden Fall unter 50 Euro.
Ja,
genau. Ja, fair enough.
Genau, also natürlich, wir haben natürlich auch ganz klar diese Grenzen, wo wir sagen, nee, nee, geht nicht. Aber.
Wie ist denn das so ein bisschen so? Also, ihr hattet das eben schon kurz so in den Raum gestellt. Ich glaube, ihr habt eine sehr starke Heidemann-Identität, sage ich jetzt mal, die sozusagen, sei es jetzt irgendwie auf Mitarbeiter, aber auch auf Kundenseite irgendwie herrscht. Wie bringt man sowas irgendwie digital dann irgendwie sozusagen zum Verständnis? Also, wir sitzen jetzt hier am Tisch. Wir haben jetzt irgendwie schon eine Stunde haben wir Zeit verbracht und ich verstehe das jetzt halt, weil wir jetzt irgendwie schon eine Stunde sprechen und ich jetzt auch irgendwie verstehe, was ihr genau macht. Aber jetzt beispielsweise Neukunde, der jetzt irgendwie eine Aufmerksamkeitsspanne hat von irgendwie so 2 Millisekunden. Wie kriege ich den denn irgendwie sozusagen am Anfang an einem Aufhänger irgendwie gecatcht, wo ich sage, okay, das ist anders als das, was die anderen machen, aber spiegelt auch irgendwie das wieder, was ihr seid. Habt ihr da irgendwie so, was sind da also eure Gedanken zu? Gibt es da irgendwie so gewisse Tricks, wo ihr sagt, irgendwie in den ersten 3 Sekunden ist irgendwie immer Eva zu sehen beispielsweise. Keine Ahnung, das ist jetzt einfach ein Beispiel, sage ich mal, das würde jetzt nicht der Realität entsprechen, aber so wie man diese Storyline digital bekommt.
Ja, also wir fahren uns da überhaupt nicht fest, wir testen eigentlich immer alles. Also wir testen, machen ganz viel unterschiedlichen Content. Wir haben auch dann halt immer so extra Content-Days, dann nehmen wir uns wirklich einen ganzen Tag Zeit und produzieren Content, der super abwechslungsreich ist, weil ich glaube, dass du unsere Kunden halt auch nicht mehr damit catcht, wenn du immer den gleichen Einstieg hast oder so. Wir haben auch immer andere Personen dann, die wir noch mit dazu nehmen. Also es ist halt dann auch nicht nur Eva, sondern wir
ist Jan auch mal zu sehen.
Ja, ja. Aber,
Jan haben wir aber schon getestet, der ist eher nicht mehr dabei. Jan war mit dabei, aber Jan.
Der wurde rausgetestet. Ja, tatsächlich, also wir machen ja auch Männerschmuck, ne? Deshalb wäre das tatsächlich auch eine Möglichkeit. Haben wir aber auch schon gemacht. Also wenn wir so Interviews machen mit den beiden oder so, ist er auch dabei, aber er macht halt einfach nicht so gerne. Ja, und wir nehmen Mitarbeiter mit dazu, die dann auch Content mitproduzieren. Also zum Beispiel eine, unsere Helena, die ist eigentlich im Controlling, hat aber super Bock da drauf und die kommt dann halt auch mal für den Samstag, also für den Content-Day und produziert mit Content. Und ich glaube, das kommt ganz gut auch so rüber, dass man, also so wie Eva gerade schon sagte, wir haben Bock drauf und ich glaube, das kommt in den Videos auch rüber und wir haben jetzt nicht so, dass man sagt so, hey, wir machen ja jetzt immer den gleichen Einstieg oder wir haben jetzt das Bombengeheimnis gelüftet, wie man jetzt die Aufmerksamkeit von allen Leuten kriegt oder so, überhaupt nicht, wir testen.
Aber ich finde da nochmal total spannend sozusagen, wir messen immer, wie lange ja auch die Kunden oder Interessenten Zeit auf unserer Homepage verbringen. Und da habe ich mit Arthur noch drüber gesprochen, das ist unser Webentwickler, wir sind glaube ich mit einer echt kurzen Zeit gestartet und ich weiß gar nicht, wie lange sind jetzt die Kunden bei uns auf der Homepage?
Boah, die genaue Zahl habe ich jetzt auch nicht. Ist auf jeden Fall extrem gestiegen, seitdem wir mehr Content machen. Also wir haben halt irgendwann festgestellt, okay, wir müssen ja irgendwie dieses Plattform-Business auf unseren Online-Shop kriegen. Also wir müssen die Leute, die auf den Plattformen unterwegs sind, die müssen wir in den Online-Shop kriegen. Wie kriegen wir das hin? Dann haben wir geguckt, okay, was unterscheidet uns denn von den Plattformen? Ja klar, auf der Plattform kannst du ja jetzt halt auch noch eine Jeans dazu kaufen, ja. Jeans produzieren wir nicht, wollen wir nicht, aber
praktisch.
Ja, ist das so, genau, also nächster Plan. Ja, und dann halt gucken und einfach dieser ganze Mehrwert, der da auf dieser Plattformebene herrscht mit Styling, Inspo und Geschichten und was weiß ich nicht was, was man vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick wahrnimmt, aber auf den zweiten, haben wir dann versucht mit in unseren Online-Shop zu kriegen und seitdem, also klicken die sich durch die Seiten wie bescheuert. Also wir machen natürlich, je nach Trends, machen wir halt auch Auswertungen für die Keywords, was gerade gesucht wird, was jetzt gerade relevant ist und schreiben entsprechend dann halt auch Blogartikel, nehmen das dann auf in Pinterest, Insta und spielen das dann über die komplette Bandbreite, über die kompletten Touchpoints halt auch aus. Und ja, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ein Geheimrezept ist nicht, nein, überhaupt nicht, aber das ist so das, was wir tun und was wir glauben, warum die Leute von Zalando sich dann halt auch für uns entscheiden, für unseren Webshop. Ja, aber auch womit wir die dann kriegen.
Einfach sehr datenbasiert das Ganze. Also nicht, dass ihr sagt, hier Eva und Anne gucken sich mal Sachen an, die euch gefallen und entscheidet das dann darauf, sondern ihr guckt euch auch schon an, was performt und wie kann man das dann nochmal drehen, wenden, um das vielleicht nochmal besser zu machen.
Ja, genau. Also wir sind sehr datengetrieben. Wir teilen unser Marketing grundsätzlich irgendwie auf in Branding und Performance-Marketing und fürs Performance-Marketing zum Beispiel sind wir jetzt dabei, wir haben so eine komplette Automation erstellt, KI-gestützt und können halt jetzt super viel testen. Also wir können über stinknormal Airtable, können wir jetzt unterschiedlichste Hooks und so weiter ausprobieren, die wir dann direkt ins Creative laden und dann können wir massenweise Creatives erstellen, alles automatisiert, die wir dann halt auch testen können. Und anhand von den Daten suchen wir die Best Performer und bauen die dann immer weiter aus und optimieren.
Also ihr habt quasi eine Grundlage von einem Creative geschaffen, packt dann einfach in einer klassischen Tabelle rein, okay, das soll da drin stehen und dann wird einmal auf irgendeinen Knopf gedrückt und dann sind nachher 70 Bilder erstellt.
Ja, genau, da kannst du halt unterschiedliche Templates kannst du halt anlegen, ne? Je nach Produkt, also weil zum Beispiel eine Kette braucht einen ganz anderen grafischen Background, sage ich jetzt mal, als einen Ring. Darauf gehen wir natürlich auch noch ein und ja, dann läuft das.
Ja, ist ganz cool, dann kannst du ja auch wirklich verschiedene Headlines, verschiedene Farben, Hintergründe, auch Sachen, worauf man vielleicht gar nicht so einen großen Wert legt, aber kann man viel einfacher durchtesten und dann wirklich die guten Sachen weiter nutzen und sich dann immer weiter verbessern.
Vor allen Dingen, wenn man das halt einmal smart erstellt hat, geht das, glaube ich, auch sehr, sehr viel schneller. Also klar, das muss auch erstmal erstellt werden, aber dann kannst du ja viel, viel schneller auch auf Dauer sozusagen die Sachen verbessern, iterieren.
Genau. Das ist
ein sehr smarten Approach,
ja. Genau, und
Und da. 1 zu 1 gleich. Wer es nicht gehört hat, das war 1 zu 1 gleich.
Ja, ehrlich so. Du darfst. Ja, genau. Und das ist halt ziemlich cool, weil wir nämlich auch da wieder dann die Best Performer übernehmen fürs Newsletter-Marketing, für andere Kanäle und so, dass wir wirklich immer auf allen Plattformen immer die gleichen Geschichten und Stories erzählen.
Ja.
Das ganze Marketing, was ihr da ja macht, macht ihr ja so gesehen sozusagen für einen eigenen Online-Shop. Das ist ja so gesehen irgendwie so ein Big Picture einzuordnen. Der große Heidemann-Umzug, sag ich jetzt mal, von Marktplätzen zum eigenen Online-Shop. Ja. Könnt ihr vielleicht noch ein paar Worte sagen, wieso da einfach so ein bisschen der Matchplan ist? Weil ich kann mir vorstellen, dass es schon die ein oder andere Brand gibt, die halt irgendwie so in dem ähnlichen System drinsteckt. Also irgendwie stark über Marktplätze gewachsen, das eigene Geschäft irgendwie dann einfach lange vielleicht ein bisschen nicht depriorisiert, aber einfach irgendwie so im Tagesgeschäft war das dann irgendwie nicht die Prio Nummer 1 und jetzt ist sozusagen der Umzug da, den man halt irgendwie so ein bisschen machen muss. Wie sieht da bei euch so ein bisschen der Matchplan aus? Also habt ihr da irgendwie eine klare Vorgehensweise, irgendwie bis, weiß nicht, 2026 wollt ihr irgendwie das Online-Shop-Geschäft nochmal irgendwie um 200% gesteigert haben oder sowas? Wie ist da so ein bisschen der Matchplan? Was sind so die Ziele und wie geht ihr das dann noch vielleicht neben den Creatives noch weiter an?
Ja, da sind wir eigentlich auch total strukturiert. Wir haben da einen Plan. Wir möchten gerne bis 2026 unabhängig sein von Marktplätzen.
Komplett?
Ja. Wir haben immer utopische Ziele, das wissen wir. Nee. Aber man muss auch ein bisschen spinnen, sonst läuft es nicht.
Und aber was cool heißt komplett unabhängig in dem Fall?
Also gar keine.
Also dass wir zumindest sagen 50-50. Und
okay, also
die Ziele machen wir zusammen. Nee, ja, okay, es wird gar nichts eingestellt. Und dann haben wir, also aber
das ist halt auch das Münsterland.
Den Euro schmeißen.
Das haben wir schon immer so gemacht.
Ja. Der Euro bleibt in der Kasse.
Aber es ist wirklich so. Und wir haben dann unser Team eingeteilt. Dann haben wir zum Beispiel einmal Team Online-Shop, also Anne, Arthur. Die haben wirklich ihr Ziel, woran sie arbeiten. Und unser Gegenpart, da gehört Katrin zu. Sie ist Marktplatzmanager bei uns. Sie versucht natürlich auch, sie möchte auch auf den Marktplätzen wachsen. Und arbeitet natürlich ein bisschen dagegen. Aber ist ganz cool, wir sitzen dann auch alle 3-4 Monate immer richtig fest. 1-2 Tage schließen wir uns ein, arbeiten wir zusammen, sprechen unsere Ziele ab und da sprechen wir auch genau über diese Sachen.
Ja, okay. Aber sozusagen primär läuft es dann einfach über Meta-Ads oder wie ist also sozusagen einfach mehr eigene Werbung. Aber ihr werdet jetzt nicht sagen, okay, ich gehe jetzt irgendwie in künstliche Verknappung auf den Marktplätzen und sage, ja blöd, 40% sind gerade ausverkauft. Einfach nur, keine Ahnung, es gibt ja immer so ein Brand-Lookbook sozusagen in diesen einzelnen Marktplätzen, wo man sich ja auch sozusagen eigene Storefronts bauen kann und sowas. Wenn man da jetzt reingehen würde und sagen würde, okay, hier sind irgendwie nur noch 35% oder 40% der Produkte verfügbar, dann würden die Leute vielleicht auch automatisch sagen, ja okay, dann gehe ich mal vielleicht auf die Webseite, aber das gehört jetzt nicht zum Matchplan, so ein bisschen so schmutzige Taktiken, sage ich mal.
Nee, im Moment noch nicht. Okay. Also wer weiß, was kommt, wenn wir wieder zusammenhocken und...
Gute Idee.
Annes Team Online-Shop.
Ich wollte gerade sagen, ihr könnt auch einfach 20% auf dem Online-Shop geben, das funktioniert dann bestimmt auch, wenn es das auf dem Markt dazu nicht gibt.
Was ich auch richtig krass finde, ist so zum Beispiel die Retourenrate. Ne? Wir haben gestern nochmal richtig unsere Zahlen angeschaut. Die im Online-Shop ist deutlich niedriger als die auf den Marktplätzen.
Wie ist der Unterschied?
Also... 20% Unterschied?
20% Unterschied? Ja. Wie hoch ist die so allgemein in diesem Bereich?
Im Shop so ungefähr 18%. Also richtig
das
gut.
Das wollte ich gerade sagen.
Also deshalb machen die super Arbeit, auch im Versand machen die super Arbeit, dass sie gute Qualität verschicken, auch gut passt alles. Aber auf den Marktplätzen 40.
Und ich finde, das spiegelt halt auch dann wieder so die Art von Kunden wieder. Die Kunden, die wir aktuell bei uns im Onlineshop haben, die sind halt einfach relevanter, die sind schon irgendwie Fan, die haben Bock auf uns, die wissen, was zu kaufen und deshalb behalten sie es auch. Und auf den Plattformen haben wir halt auch viele Neukunden, die dann das so als Beiprodukt kaufen, wenn sie dann irgendwo ein Bild sehen, ach ne, zu den, keine Ahnung, zu der Bluse passen jetzt die und die Ohrringe vielleicht noch ganz gut und jetzt kaufe ich hier also nehme ich sie mal mit.
Und dann kauft sie wahrscheinlich auch noch. Ja, und dann kauft sie vielleicht auch noch 2 oder 3 verschiedene Varianten von 3 verschiedenen Anbietern und schickt halt irgendwie 2 von 3 zurück. Klar, das ist natürlich irgendwie ein bisschen schwierig.
Ja.
Lass uns noch mal ein bisschen genauer auf das Thema Buyer-Persona eingehen. Ich meine, du hast es gerade schon so ein bisschen angeschnitten, aber ihr habt das sehr extra.
Lass mal diese Frage reinschmeißen.
Ja?
Ja.
Können wir von mir aus auch machen. Okay.
Danach geht's weiter mit Heidi.
Dein kleiner Cliffhanger an der Stelle. Dann lass uns zu einer von 2 Fragen kommen, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Das ist die Frage, mit wem würdet ihr gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen? Beide gucken sich an und grinsen. Das habe ich Angst.
Erstmal ist es ein Kaffee oder ein Bierchen?
Ich nehme Wein oder Bier.
Ist auch okay. Also
ich war ja wohl bei Bier, glaube ich.
Ah, okay, korrekt. Also müsste Person keine Milch noch kaufen gehen.
Nee? Auch keine Hafermilch.
Verstehe die Frage nicht.
Spaß.
Wir sind nicht vegan unterwegs. Also ich habe euren Podcast vorher gehört und habe mir wirklich viele Gedanken gemacht. Ich habe gedacht, ich muss sagen Helmut Schmidt. Dann habe ich gelesen, Günther Jauch. Das sind so die beliebtesten Deutschen, die man da rausholen sollte.
Hast du einmal gegoogelt,
mit wem würde ich gerne? Ja, mit wem möchte ich mich jetzt treffen?
Wir haben auch ChatGPT noch gefragt. Ja.
Hilfe, was kommt am sympathischsten? Und dann haben wir wieder gesagt, okay, wir schmeißen alles über Bord. Dann habe ich meine eigenen Vorschläge gehabt, die wurden aber abgelehnt von Anne.
Nein.
Aber ihr müsst ja nicht die gleichen Vorschläge nennen.
Nee, ich habe trotzdem, also ich habe, wenn ihr meine Vorschläge
noch hören wollt, lieber nicht. Diskussion.
Also mein Vorschlag war, ich nehme Till Lindemann von Rammstein.
Oh. Da habe ich dann gesagt,
ganz andere Ecke flitsche.
Oh, okay, warum?
Nö, der fiel mir einfach ein und ich fand das eine lustige Idee.
Okay.
Aber ich entscheide mich für den Tennis oder die Tennisspielerin Arina Sabalenka. Ach, die nehme ich.
Ja. Weil? Ja. Muss ich nach links gucken, weil Moritz hier der Tennisexperte ist.
Ja, also ich mag Tennis.
Ja, ich auch.
Und ich finde, das ist halt so ein Kopfsport, deshalb mag ich Tennis besonders. Und sie ist sehr kraftvoll, hat schon wirklich viele blöde Sachen erlebt, so früher Vatertod. Ich glaube, Partner hat sich ja irgendwie selbst ermordet und umgebracht und trotzdem steht sie immer wieder auf und hat zwischendurch auch immer Kopfprobleme. Und ich glaube, sonst wäre sie die Beste. Deshalb mit der.
Du würdest einfach sozusagen versuchen, dann einfach so ein bisschen so...
Wie die es macht mit dem Kopf fest.
Ja?
Ja. Ich finde die cool.
Also safe auf jeden Fall, aber so manche Leute, wir versuchen immer ein bisschen rauszufinden, das ist eher so, ich habe irgendwie 2, 3 spezifische Fragen oder ist einfach eher so, ich will einfach mal Zeit mit dir verbringen.
Nö, ich möchte einfach mal, ich kann ja mit mir Tennis spielen in der Zeit.
Und dir was beibringen.
Ja, zum
was?
Beispiel.
Hast du spielst gut Tennis?
Nee, gut nicht, aber ich spiele Tennis.
Das war die erste ehrliche Antwort von irgendwem, der über 20 ist und Tennis spielt. Ich spiele auch Tennis, aber ich denke, ich spiele gut, aber ich spiele natürlich nicht gut. Weißt du, das ist die Ehrlichkeit. Weißt du,
aber ja.
Das ist ein guter Call. Es werden immer mehr Tennis-Calls, die hier in der Stadt. Ja, am Anfang, ich glaube, in 70 Folgen kam, glaube ich, nur einmal Tennisspieler und jetzt sind es in den letzten 3 Folgen schon 2.
Na guck mal, dann werden vielleicht Leute älter.
Paddel? Ja klar, ich gehe heute Abend 21.30 Uhr paddeln.
Ach, vielleicht werden eure Gäste auch älter. Weil im Alter fängt man dann mit den Knie mit Tennis an, habe ich mal gehört.
Vielleicht
und danach kommt Golf.
Älter.
Ja, das Ding ist halt, Tennis findest du ja keine Person, die das kann und Paddel kannst du ja irgendwie 2 Statisten mit aufs Feld stellen. Weißt du, ich meine. Vielleicht muss man ja sagen.
Nächstes Mal wird gebaddelt.
Aber spielst du Paddel auch?
Ja, aber lieber Tennis.
Ja, okay.
Aha, verrückt. Traditionell.
Wer ist es denn bei dir?
Ja, also ich habe mich dann auch ganz bodenständig entschieden für Kai Pflaume.
Oh, das ist sehr guter Gott.
Den finde ich gut.
Richtig, den finde ich mega interessant, alleine weil er schon so eine super interessante Laufbahn hat. Also von irgendwie, ich glaube, der hat ja auch Industriekaufmann oder sowas gelernt, also einen ganz korrekten Job irgendwie und ist dann völlig in eine ganz andere Richtung abgebogen und hat richtig was rausgeholt, finde ich. Und hat es auch geschafft, dann nach irgendwie so ein bisschen Pause, sich komplett wieder neu im Markt zu positionieren.
Ja, komplett, ne? Jetzt ja, so komplett. Neuerdings irgendwie ja, mit YouTube und
genau, ja voll, mit dieser
Tag
Ehrenpflaume, mit ne? Einen Tag mit, er hat super viele interessante Leute schon getroffen, also ich glaube, den würde ich echt löchern.
Ich finde das Spannendste bei dem ist, dass halt sich in irgendwie jeder Zielgruppe einfach gut verstehen kann und dann auch immer so über Themen abnöllt, wo du denkst, hey, du hast jetzt auf einmal Ahnung von so teuren Sneakern, wo kommt denn das auf einmal her?
Ja.
Oder dann ja mit Politikern auf der einen Seite spricht und dann auf der anderen Seite aber irgendwie dann mit dem nächsten YouTuber oder Streamer oder sowas.
Ja, der Typ ist einfach so ein kompletter Menschenfreund irgendwie und kann sich auf jeden einstellen und versteht irgendwie auch alle. Ja. Also der ist echt...
Auch egal wie alt die Leute sind, ist es so, also... Wir sind 27 und wir lieben Kai Pflaume, weißt du, was ich meine? Aber irgendwie auch meine Obi ist halt irgendwie, weiß ich nicht.
Die hat nur die Liebe zählt geguckt.
Die lebt leider nicht mehr, aber wenn sie halt irgendwie 90 gewesen wäre, sie würde halt auch ein Riesenfan von Kai Pflaume gewesen sein. Das ist irgendwie so, ich kenne wenige Leute, die so eine Spanne an sozusagen verschiedenen Altersgruppen irgendwie für sich begeistern konnte.
Ja, aber der erzählt die besten Flachwitze.
Aber auch ohne, dass er sich verbiegt, ne?
Lustig finde ich ihn tatsächlich gar nicht so hart. Aber der hat auch eine tolle Lache, so ein
ja, genau.
Der lacht immer so.
Ja,
reißt
doch, cooler Typ.
Ja, ist gut.
Also, falls ihr den mal einladet, ladet uns auch ein.
Sitzen da vorne so 2 Personen.
Mit Till Lindemann.
Kai Pflaume und Till Lindemann sind auch wirklich. Aber der wird es wahrscheinlich auch hinbekommen, mit Till Lindemann ein sehr gutes Gespräch zu führen.
Wahrscheinlich.
Ja, schon verrückt. Lass uns gerne mal ein bisschen weitergehen, weil was bei euch mega, mega spannend ist, ist so ein bisschen so dieses ganze Thema datengetrieben, Persona, wie ihr das auch irgendwie auf verschiedenste Marketingaktivitäten überträgt. Ich glaube, wir haben im ersten Teil jetzt schon so ein bisschen verstanden, ihr arbeitet wahrscheinlich sehr, sehr datengetrieben, vor allem im Marketing, wo es ja mega, mega wichtig ist, aber eine essentielle Person, die bei euch im datengetriebenen Marketing immer wieder auftaucht, weiß vielleicht die eine oder andere Person gar nicht, die diesen Podcast gehört hat, die fragt sich, wer ist die Heidi? Aber ihr habt eine Bayer-Person, das ist die Heidi.
Genau, wir haben eine Heidi und einen Peter.
Und einen Peter.
Wir haben Heidi und Peter.
Peter ist dazugekommen.
Ja. Seit wann gibt es Peter?
Vor 2 Jahren.
2 Jahre, ja. Mhm.
2022 sind wir mit Peter gestartet.
2022 ist Peter geworden.
Mhm. Ja.
Aber wie kam das so ein bisschen dazu und was ist das überhaupt? Also weil ich glaube, viele Leute, die sagen natürlich irgendwie immer, ich kenne meine Zielgruppe und ich weiß, wer es ist, aber irgendwie sozusagen das so zu nailen und irgendwie sozusagen ja so eine Fiktion zu erschaffen, sage ich jetzt einfach mal von dieser Person, ist ja schon mega krass. Wie kam so die Idee, wie hat das angefangen? Wer ist Heidi vielleicht auch erstmal im ersten Schritt bei Heidemann?
Also erstmal grundsätzlich, wir haben Heidi erschaffen quasi. indem wir auch den Kundenservice drauf ausgelegt haben, dass wir die Ansprache passend haben. Nicht nur Werbung, auch Kundenservice, überall findet sich's wieder. Und dann wollten wir halt wirklich wissen, wer ist unsere Kundin überhaupt und was wünscht die sich nicht. Und dann können wir viel besser auch mit neuen Produkten auf sie eingehen. Und Anne weiß genau, wer Heidi ist, oder?
Ja, sollte so sein, ne? Ja, also wir haben, was vielleicht ein bisschen untypisch ist, was wir gemacht haben, wir haben uns wirklich diese Persona komplett bis ins Detail gebaut, also dass wir auch schon ein festes Alter angelegt haben, obwohl wir natürlich, unsere Kundenrange ist natürlich von, keine Ahnung, 25 bis 35, aber Heidi ist trotzdem 30 zum Beispiel. Und wir haben die ganz, ganz genau beschrieben, damit halt jeder in der ganzen Firma abteilungsübergreifend, also ob man jetzt im Marketing arbeitet, im Kundenservice oder im Versand, sich ganz genau vorstellen kann, für wen packe ich jetzt gerade dieses Paket ein, wer ist denn eigentlich die Kundin oder der Kunde, ne, der Peter. Ja, und das ist eigentlich der Grund, warum wir das so gemacht haben. Also wir haben wirklich Interviews geführt mit den Kunden, wir haben geguckt, okay, wo sind Gemeinsamkeiten bei den Kunden, wir haben daraus abgeleitet, was so die Interessen sind, wo man die auch finden kann, wo, ne, also wie können wir die am besten ansprechen und so weiter und so fort. Und ja, das ist ein Nonplusultra für Kunden, für das Zielgruppenverständnis. Also du kannst dir wirklich eine Persona, wir haben dann auch noch so ein Bild gesucht, wie sie aussehen könnte, und das hängt halt auch bei uns in der Firma überall und jeder weiß, okay, für die mache ich's.
Wie ist sie denn vielleicht sozusagen so zu beschreiben? Also auf wie vielen Ebenen beschreibt ihr die? Also ich habe einen Podcast gehört, da dachte ich mir, hey, reden die gerade irgendwie über eine Freundin oder so?
Ja, genau.
Also
ja.
Stellen Heidi gerne mal so ein bisschen vor, damit die Leute auch mal verstehen, wie tief das ist. Das ist jetzt nicht nur wegen so, das ist irgendwie eine weiß ich nicht, blonde nee, 35 Jahre alte Frau und gut ist.
Nee, Heidi, viele genug, Heidi ist schon 28. Also unsere Heidi ist 28, ist modebewusst, lebt in einer festen Beziehung, allerdings lebt sie allein. Sie ist shoppingaffin, vor allem online, kauft gerne schöne Outfits und dazu passenden Schmuck. Beruflich ist sie so Versicherungen oder solche Sachen, ja. Lehrerin, hat ein gutes Einkommen, ist selbstständig situiert, interessiert sich auch noch nebenbei für andere tolle Sachen wie zum Beispiel Kochen, gesunde Ernährung, Sport.
Ja, extrem online-affin, ist viel auf Instagram, liebt Ästhetik. Ja.
Und das kann man so Schritt für Schritt dazu, oder habt ihr euch dann irgendwie einmal so... Für Heidi werdet ihr euch ja jetzt nicht nur anderthalb Stunden irgendwo eingeschlossen haben und habt gesagt, irgendwie von wegen so, das ist sie jetzt. Also das ist ja auch irgendwie was über die Zeit gewachsen sein muss, oder?
Genau, wir haben Daten zusammengetragen, ne? Wer kauft unseren Schmuck? Und haben dann nach Touchpoints einfach gefunden, wo matchen die miteinander? Welche Gemeinsamkeiten haben die? Dann haben wir Kundenumfragen gemacht.
Bei den Personen, die sozusagen auch in Frage kommen würden.
Die gekauft haben bei uns.
Und habt einfach gefragt, so, was machen sie beruflich? Oder?
Zum Beispiel.
Okay.
Das ist vielleicht auch nochmal so ein besonderer Punkt, dass wir halt mit unseren Kunden wirklich cooles Verhältnis auch haben. Also wenn der Kundenservice mit Kunden spricht, die quatschen richtig. Also das ist schon wirklich cool.
Ja, oder per WhatsApp, ne? Ja. Oder wir haben Umfragen gemacht, dass sie dann teilnehmen konnten. Dann konnten die irgendwie am Gewinnspiel danach für irgendwie ein Schmuckstück gewinnen. Und so konnten wir dann Heidi wirklich gut kennenlernen.
Aber seit wann macht ihr das? Ist das jetzt was, wo ihr dann ganz am Anfang schon drauf gekommen seid, als ihr die erste Online-Bestellung habt? Oder ist das dann irgendwie 2016, was weiß ich
auch noch? Kurz vorm Peter gab es auch eine Heidi, ne? Mhm. Und dann haben wir gemerkt, boah, das erleichtert uns auch so viel.
Ja,
das erleichtert vorstellen. Wirklich unseren ganzen Tag. Unsere alleine schon die E-Mail im Kundenservice oder auch die Marketing-Ansprache.
Und sowas auch irgendwie für neue Mitarbeiter, stelle ich mir das auch mega spannend vor. Also so, keine Ahnung.
Das ist richtig cool. Du weißt genau, wofür du arbeitest und wofür du es tust. Und somit, weil es uns so viel gebracht hat, haben wir dann halt einfach gesagt, ey, wir verkaufen gerade auch richtig viel Männerschmuck, werden da immer stärker, finden wir nämlich auch richtig spannend und haben dann uns den Peter erschaffen. Ja, mit stumpferer Name fiel uns nie.
Ich meine, bei Heidi und Heidemann seid ihr auch nicht so weit gekommen.
Heidi, ne? Heidi, okay. Aber Heidi und Peter finde ich schon sehr maßenscheiße.
Ja, war Michael.
Aber ich war dagegen.
Heidi Michael? Ja.
Nee, Heidi und Peter, das waren die auch damals.
Echt?
Ja, damals.
Lönneberger?
Ja, komm. Wir haben nichts gesagt.
Weiter
aber
geht's.
Man muss schon sagen, sozusagen auch sozusagen die Konzeption ist komplett datengetrieben von dieser Person. Ja. Also sozusagen vom Alter dann sozusagen zu gucken, okay, wie ist irgendwie sozusagen die Kohorte von den Leuten, die bestellt. Dann gucke ich mir irgendwie an, was der Median ist oder sowas. Und dann gucke ich mir sozusagen an, okay, wie sieht die Person auch aus, oder?
Ja klar, wir haben Fotos von der Heidi über uns.
Und dafür habt ihr dann einfach irgendwie gesagt, hallo Frau oder hallo Nathalie, sage ich jetzt einfach mal, hier ist die Eva von Heidemann. Können wir mal FaceTime machen? Ich würde gerne mal sehen, wie du so bist. Oder wie?
Ja, wir wissen ja zum Beispiel auch, oder wir können auch herausfinden, welche Modemarken und so weiter unsere Heidi am liebsten shoppt. Das kommt natürlich dann über die Plattform. Und wenn wir wissen, eine Heidi, keine Ahnung, liebt zum Beispiel, Zara, dann wissen wir, was zieht Heidi wo an.
Ja, und dann wissen wir auch, wo schalten wir unsere Werbung.
Genau. Wie wird Heidi denn optimiert? Optimiert ihr die auch vor?
Ja, klar, wir gucken immer, ist Heidi jünger oder älter geworden?
Ja?
Ja, klar.
Das passiert man kann bei euch jünger werden, das ist interessant.
Ja, cool. Ja. Jünger, also tatsächlich ist der Trend auch zum jünger werden. Ja, wahrscheinlich auch durch die Plattform, ne? Aber tatsächlich, der Trend geht Richtung jüngere Heidi.
Ja. Da kann man sich vorstellen, ihr macht dann irgendwie alle 2-3 Monate irgendwie...
Nee, einmal im Jahr machen wir das.
Sagen, das wäre dann sozusagen Analysen durchgeführt und dann, ach verrückt. Das
machen wir einmal im Jahr.
Würdet ihr sagen, das ist noch ein bisschen so ein underrated Key to Success irgendwie so im E-Commerce? Also dass das auch viele Leute irgendwie auf dem Schirm haben, weil ich muss ganz ehrlich sagen, man weiß natürlich, man muss ja die Zielgruppe kennen, aber wer kann das am Ende irgendwie so genau nennen?
Ich finde, man hat es vorher gar nicht auf dem Schirm, wie sehr das einem das ganze Leben erleichtert. Mhm. Komplett, wirklich vom Design. Du weißt, was sie sucht, du weißt, wie du sie ansprichst, du weißt, wo du sie cashen kannst mit der Werbung, du weißt, wie du es verpacken musst. Bezieht alle Abteilungen bei uns.
Seid ihr dadurch profitabler geworden?
Ja.
Ja?
Ja, klar. Die Werbung ist profitabler, weil du halt wirklich effektiver schalten kannst. Mhm. Du hast Retourenraten, die gehen runter, weil du weißt halt wirklich, was sie genau möchte. Das ist richtig cool. Und Kundenservice. Produkte
entwickelst du halt nur noch irgendwie anhand von der Persona und weißt eigentlich, okay, so viel Schrott kann da nicht mehr dabei sein.
Genau. Heidi möchte zum Beispiel im Moment total gerne Gold oder auch Bicolor. Mhm. Und dann halt wichtig ist auch, dass wir dann wirklich das ganze Team mitnehmen, ne? Zum Beispiel auch Kundenservice. Die haben ja den direkten Kontakt zu den Kunden. Und dann auch, wenn die mit denen telefonieren, dann auch sagen, hey, guck mal, cool, dass wir dich am Telefon haben, auch wenn du dich gerade beschwerst, dann halt zum positiven Umwerfen. Ja, gibt's ja, ne? Weißt du, aber dann positiv umdrehen und dann auch direkt fragen, hey, wofür interessierst du dich im Moment eigentlich noch? Und dann haben die richtig Lust zu quatschen. Und dann weiß man, hey, die gucken zum Beispiel gerade nach, weiß ich, Perlenohrringe oder so. Dann weiß man schon wieder, wo der nächste Trend hingeht. Und auch in der Kundenansprache für den Kundendienst ist ja auch viel einfacher, wenn ich weiß, mit wem ich spreche oder mir jemanden vorstelle, dann verstehe ich auch, hey, warum ist der jetzt gerade total sauer? Kann es nachvollziehen und kann dann noch viel besser auf die Problematik eingehen. Hab selber auch gar nicht so einen Stress damit. Ist total super. Macht auch Kunden, also auch Mitarbeiterzufriedenheit.
Beschränkt ihr euch da nicht etwas, wenn ihr nur eine Person quasi in der weiblichen Zielgruppe habt? Oder kann es auch sein, dass irgendwann noch eine Nathalie dann mit hinzunehmt? Oder
wir werden auf jeden Fall bei einer bleiben.
Echt?
Ja, wir machen den Fokus auf eine Heidi. Klar,
die Idee hattet ihr dann schon mal, auch zwei zu machen.
Das ist hier ständig.
Nein, wir haben uns dafür entschieden, eine zu machen.
Klar, weil wir sind halt so, also wir testen halt auch einfach unglaublich gerne und dann denkt man, oh ja, guck mal, das hat gut funktioniert. Vielleicht ist ja doch dann irgendwie, oder sollten wir mal eine Kollektion? Nein.
Ja, oder ist die Heidi doch zwischen 20 und 40? Ja, ist ja so schwammig.
Ja.
Leute, da kann ja wieder alles sein, nix. Ja. Und wir wollen wirklich die eine vor Augen haben. Klar ist auch die Nathalie mit 35 herzlich willkommen und auch, ja, oder auch die vielleicht 40 wird, die sich aber noch wie 20 fühlt. Ja, die kann sich dann mit uns auch identifizieren.
Ja, und man muss ja ganz klar sagen, also eine 28-jährige Heidi wird wahrscheinlich den gleichen Schmuck kaufen wie eine 29-jährige Heidi oder eine 30-jährige Heidi. Also
ich glaube jetzt auch, dass im Schmuckbereich wahrscheinlich auch die Bereiche dann so an die Grenzen ein bisschen verschwimmt immer sind.
Ja, genau, also
so. Ist jetzt irgendwie kein Bobby-Car, wo man irgendwie dann mit 7 nicht mehr draufpasst.
Genau, ja. Und wir suchen halt wirklich einfach diese Heidi, damit wir, also als Hilfestellung für uns. Ja.
Was ihr dann ja irgendwie zu sagen gemacht habt, ihr habt ja beispielsweise, also wir haben ja gerade schon gemerkt, ihr transformiert dann Heidi so gesehen irgendwie in digitale Kampagnen, ihr versteht irgendwie genau im Unternehmen, wer sie ist. Aber woran man das, glaube ich, auch ziemlich cool nachvollziehen kann, dass ihr beispielsweise auch im Printmailing irgendwie dann sozusagen wirklich Lookalike-Personen von Heidi irgendwie anschreibt, mit wirklich Printmailings, die dann einfach an die Person rausgehen, sowohl Bestandskunden, aber auch Neukunden, glaube ich. Mhm. Und dadurch erzielt ihr irgendwie Conversion Rates, die irgendwie zwischen 4-5% liegen. Und das ist ja schon immens, ja, sage ich jetzt mal.
Mhm. Für Briefe, also.
Ja. Wann kam so ein bisschen so die erste Idee dazu? Wie habt ihr das erste Mal gemacht? Weil eigentlich ist das ja, also ich würde sagen, das ist so voll der Genius-Move, sage ich einfach mal.
Also, erzähl. Meine Bofrost-Geschichte.
Deine Bofrost-Geschichte.
Also es kam wirklich dadurch, dass wir selber Post bekommen haben vom Bofrost. Kennt ihr Bofrost noch?
Natürlich. Okay. Gibt's die noch? Ja, die gibt's.
Ja, und wirklich, wir haben da so eine blöde Postkarte gekriegt mit 20% Neukundenrabatt und Bofrost und ich koche nicht ganz so gerne. Bin aber bemüht, gesund zu ernähren und diese blöde Postkarte hing echt bei uns am Kühlschrank. Und bis wir dann am Ende bestellt haben, da haben wir so, ich so, Jan, wir sind tatsächliche Opfer. Also, und dann kam wirklich die Idee, man spricht wieder darüber, man sieht es ständig, man packt es an und irgendwie, ich weiß nicht wieso, denkst ja, Bofors ist toll, hängt da ja, 20% Rabatt, probiere ich. Mhm. Und somit haben wir dann, sind wir da auf die Idee gekommen, das Ganze einfach zu adaptieren und ich glaube, Bofrost war schon 30 Jahre so. Mhm. Die haben noch nie was anderes verschickt. Klappt.
Bofrost ist aber Bofrost und verkauft Tiefkühlsachen und ihr seid halt die Firma Heidemann, weißt du nicht mehr, ne? Also sozusagen.
Mhm. Aber dieses Vertrauen.
Ja, ja.
Dieses Vertrauen ist einfach da, du siehst es ständig und denkst, hey komm, ich probiere es einfach wirklich mal aus. Und dann haben wir auch versucht, so zum Beispiel mit Freundinnen noch einen Gutschein dazu, Das klappte wunderbar. Dann konnten wir genau checken, ne? Wie viele Gutscheine wurden selbst eingelöst, wie viele Gutscheine wurden von der Freundin wirklich weitergegeben und eingelöst. Mhm. Da waren echt super Auswertungen. Und so machen wir dann auch, kommen wir an die hohen Conversion Rates.
Wann habt ihr das erste Mal gemacht?
Echt, du fragst ja Zahlen.
Keine Ahnung.
Da waren wir mal OMR vor 3 Jahren. Nee, davor schon. Ja.
Entschuldigung, ich wollte nicht so schwierige Fragen stellen.
Also ist das was vor Corona?
Wäre das eine datenbasierte? Ich
hab auch länger. Guck mal, vor 4 Jahren oder so.
4 Jahre.
War das vor Corona?
Mittendrin vielleicht.
Ja, mittendrin sind wir auf blöde Ideen gekommen.
Ja, okay.
Ja, ich würde sagen, so während
Corona. Aber dann habt ihr euch einfach, keine Ahnung, in NRW erstmal Adressen angeguckt, wo man das dann hinschicken kann? Oder
wir haben gute Ansprechpartner bei der Post, damit verstehen wir uns auch wirklich gut und haben dann gesagt, so, das ist unsere Person Heidi. Habt ihr Kunden, die darauf matchen? Und dann muss man ja auch aufpassen, dass alles auf jeden Fall datenschutzkonform ist und alles miteinander passt. Wir haben dann gesagt, auf diese Merkmale legen wir unheimlichen Wert, auch zum Beispiel Regionen, wo sie herkommen sollte, wo sie nicht unbedingt herkommen sollte, wo ist unsere Region. Und so haben wir dann wirklich unsere Kunden noch mehr gefunden. Und wichtig ist ja nicht nur Neukundengewinnung, sondern auch, dass man den Kunden als Fan bekommt. Das ist so immer so unser Ziel. Und deshalb ist es ganz cool, wenn du auch eine Heidi hast, damit du wirklich, dass sie nicht nur einmal bei uns kauft, sondern dass sie mehrmals bei uns kauft.
Aber wie bekommt man das denn hin, dass das sozusagen gut ist? Weil ich weiß nicht, ob ich einfach irgendwie absoluter Endgegner bin für Printmailings, aber ich schmeiß die halt einfach direkt in den Müll. Also so Zero Chance, also vielleicht gucke ich mir eine Sache mal 10 Sekunden an, aber das ist jetzt nichts so, was mich irgendwie catcht.
Ja,
aber
du bist ja auch nicht Heidi.
Ja, nein, das war ja, okay, aber ich kriege ja trotzdem von irgendeinem anderen Unternehmen, sage ich jetzt mal, Sachen zugeschickt, die ich dann sozusagen wegschmeiße. Wie sieht denn so ein bisschen das Design aus? Wie entwickelt man vielleicht irgendwie ein gutes Design für sowas? Weil ich stelle mir vor, also wenn ich da jetzt irgendwie einfach nur draufschreibe, hi, hier kriegst du 15%, dann sage ich halt auch so, ja gut, Pusekuchen, so, das hänge ich mir ja auch nicht mal irgendwie an also Kühlschrank wahrscheinlich, oder?
Genau, ein ganz großer Punkt ist da zum Beispiel auch Personalisierung, was man machen könnte. Also du könntest natürlich auch je nach Vorliebe, wenn du wirklich weißt, wer bekommt jetzt gerade diese Post, könntest du natürlich sagen, okay, wir drucken jetzt nur Goldschmuck ab und wir drucken jetzt bei dem und dem Segment Ohrringe, drucken wir jetzt nur Ohrringe ab, bei dem und dem Segment von den Kettenkäufern drucken wir jetzt nur Ketten ab und dann vielleicht auch andere Farben oder ne, wie auch immer. Und das Medium verändert sich auch immer, also von Postkarte zu Brief, wobei Brief auch eigentlich immer super gut funktioniert, unterschätzt man. Also es ist eigentlich wirklich die persönliche Ansprache, glaube ich.
Echt?
Die Leute, die fühlen sich abgeholt, die haben was Besonderes in der Hand, da, das ist nicht so schnell so weggeswiped wie eine Ad oder
ist ja auch ist was halt viel Wertigeres. Ne?
Genau, also, wertiger. Die fühlen sich wertgeschätzt auch dadurch. So, wow. Und ja, ist halt langlebig. Ne? Ist auch nicht so schnell zu faken, in Anführungsstrichen. Also baut irgendwie grundsätzlich auch Vertrauen auf. Ja.
Was packt man also auf die Vorderseite bei so einer Postkarte, sag ich? Ist das dann, kann man das irgendwie nur so.
Aber es liegt ja immer dran, wen du anschreibst gerade. Ne?
Also beispielsweise, total, ich bin jetzt eine Frau, ich habe 8-mal total irgendwie einen Ring gekauft, beispielsweise, und ihr wollt mich wieder reaktivieren. Kriege ich dann eine Karte von irgendwie Ringen oder sonst irgendwas. Ich kriege jetzt keinen Urlaubsmotiv von irgendwem, der irgendwie am Strand, der hat auch eine Idee.
Genau, jemand. Du kriegst aber auch zum Beispiel, wenn du gerne Gold kaufst, kriegst du keine Silber-Einladung. Ne? Also es ist wirklich richtig perfekt gemacht schon von uns, finde ich. Ja. Wir schauen wirklich, was kauft die Kundin gerne, kauft die gerne Ohrringe, die muss zum Beispiel mindestens 4-mal schon Ohrringe bei uns gekauft haben. Und dann wissen wir, die ist Ohrring-affin und Ohrringe immer mit Stein zum Beispiel.
Und dann kriegt Gold. Die halt auch,
und dann kriegt die auch genau
auf der
das.
Vorderseite ein Bild von einer.
Verrückt.
Ja.
Das ist richtig smart.
Aber ist das automatisiert oder sitzt dann da irgendein Praktikant, Werkstudent, der das raussuchen muss? Okay.
Ja, das haben wir gemacht mit unseren Artikelnummern. Wir können, wir haben die Artikelnummern so strukturiert, dass wir direkt an der Artikelnummer erkennen können, welche Farbe hat das Schmuckstück, was ist es überhaupt für ein Schmuckstück mit Stein, Perle, Größe. Mhm. Genau, da sind wir schon recht früh mit angefangen, damit wir überhaupt damals ja auch bei Amazon zum Beispiel die Massen listen konnten.
Ja.
Ja.
Wie viel verschickt ihr davon so im Jahr? Kann man das so?
Ist immer unterschiedlich. Also je nachdem, was wir glauben, in welchem Marketingmix das jetzt Spaß macht, Sinn macht. Nicht Spaß macht.
Spaß auch.
Spaß macht natürlich. Ist auch gut, ne? Ja. aber auf jeden Fall immer zu den Peaks.
Okay.
Also immer zu den Peaks, weil halt du da, wie Eva gerade schon gesagt hast, diese Preisstabilität hast, ne? Also es wird ja nicht teurer.
Aber verschickt ihr dann davon, weiß ich, 50.000 oder 100.000 eher?
Unterschiedlich.
Im Jahr?
Nee, mit einer Aktion. Pro Sendung.
Nein, ich meine, ja, ich weiß. Ich meine, wie viel verschickt ihr so ungefähr im Jahr?
Sorry.
Ich wollte jetzt nicht kurz vor Ende wieder ins nächste
Fettnäpfchen.
Also komm, starten jetzt mal tief. Weiß ja, ich meine.
3 bis 4 Aktionen machen wir eigentlich.
Und das heißt sozusagen irgendwie irgendwas zwischen 200.000 und 150.000 bis 400.000 Dinger haut ihr so im Jahr raus.
Ja.
Das ist ja richtig krass. Mhm. Das ist ja richtig krass.
Genau, so nächste Aktion wird jetzt zum Singles Day sein.
Ja,
ne?
Genau. Und was da vielleicht ein ganz cooler Tipp auch ist, ist, Wir nehmen teilweise an so Studien dann halt auch von DHL teil und konnten da dann halt auch durch unterschiedlichste Tests halt auch schon ausprobieren, was funktioniert gut, was funktioniert schlecht, welche Rabatte in welcher Höhe funktionieren zum Beispiel besser. Also es ist quasi wie der klassische AB-Test, nur halt in Printform. Und ja, da haben wir halt auch die Möglichkeit, uns immer wieder zu verbessern.
Ja, auch richtig verrückte Sachen. So zum Beispiel möchte der Kunde gerne rubbeln. Ja. So, oder abziehen wie so, oder so aufstellen, sich dann da so ein Tannenbäumchen rausbasteln. Ne, da, wirklich, da gibt es Tests, da kann man sich ja auch tot testen, aber es ist schon echt spannend. Okay. Und das ist was für Frauen, oder? Das ist ein Heidi.
Also wenn ich so was Cooles zugeschickt bekomme, aber der Mann, der wird ja eigentlich immer eher als so viel zu einfach und nee, der braucht sowas nicht.
Ah, der Peter ist echt schwierig zu quatschen.
So ein Tannenbaum oder so, würde ich auch überlegen, komm, dann kann ich mir vielleicht einen Schreibtisch stellen oder so, aber so... Ich krieg halt irgendwie Hilfe. Nur so ein...
Hilfe! Lass dich mit dem Tannenbaum in Ruhe.
Weißt du, was ich meine? So, ja. Als Mann kriegt man halt irgendwie eher, ich weiß nicht, ob das einfach immer so ist, ich krieg halt irgendwie so einen komischen Papierwisch in Druckstärke, weiß ich nicht, 0,5 irgendwas und da steht dann drauf, hier 15% da. Ich meine, so, ja, Pustekuchen, aber wenn man das so...
Aber so kriegen wir dich auch noch zum Mailing-Opfer.
Ja, schick mir eine rüber. Helm, ja. Meine Adresse sagen, soll vielleicht nicht so. Mauritius Steinweg 98.
Die ist öffentlich einsichtig. Perfekt.
Habt ihr vielleicht noch so 2-3 Tipps, wie man das sozusagen als neue Brand oder ab wann macht es vielleicht sozusagen, ab wann würdet ihr sagen, macht es Sinn? Und wie habt ihr vielleicht so 2-3 Tipps, die man sozusagen Brands mitgeben kann, die das noch nicht machen? Weil... Das letzte Mal, als wir über dieses Thema gesprochen haben, das war mit Moritz Lamprecht, glaube ich. Und der meinte auch schon, ey, das ist so ein Key, das ist so krass, wenn man das richtig gut macht. Und jetzt so irgendwie ein Jahr, glaube ich, fast später sitzt ihr hier und es ist das erste Mal wieder, dass dieses Thema aufkommt. Das heißt, viele Leute machen es, glaube ich, noch gar nicht. Habt ihr so Quick-Hacks?
Ja, ich würde auf jeden Fall, was ich total wichtig finde, ist mit seinem DHL-Berater sich gut stellen. Und da kann man nämlich auch wunderbare Infos zum Beispiel bekommen über Merkmale von seinem eigenen Kunden. Ja. Und ist auch schon für kleineres Geld. Also dass man sich auch schon als Starter, wenn man selber zum Beispiel gerade in der Gründung ist und man weiß noch nicht genau, an wen liefere ich eigentlich, kann man wirklich mal zu DHL und sagen, hey, könntet ihr mal checken, habe ich Merkmale, die sich immer wieder catchen? Bevor ich eine Riesenkampagne mit Postkarten, ich bin auf jeden Fall der Letzte, der so viel Geld direkt raushauen will, alles auf eine Karte. Lass uns lieber erstmal checken, wer ist mein Kunde, dass ich den besser kennenlerne. Und dann mit der Post weiter zusammenarbeiten. Voll die Werbung. Nee, eigentlich nicht, aber die haben mich mitgenommen nach Coldplay.
Echt?
Ja, cool, ne? Muss mich nochmal bedanken. Danke. Aber nur wegen der Frauenquote, glaube ich.
Kann natürlich gut sein. Dann lass uns mal zum Abschluss des Podcasts nochmal so einen kleinen Ausblick vielleicht einfangen. Was ist denn von Heidemann jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht auch Jahren noch zu erwarten? Wir hatten jetzt eben schon mal das Thema, dass ihr so ein bisschen unabhängiger von den Marktplätzen werden wollt, aber gibt es noch irgendwie andere Meilensteine, sage ich mal, die erreicht werden sollen?
Also für uns intern ist auf jeden Fall Automatisierung und KI ein riesiges Thema. Jetzt sind wir damit durchgestartet mit den Creatives, dass die halt so laufen. Ist super wichtig und da bleiben wir auf jeden Fall am Ball. Und ansonsten sind für uns noch andere Plattformen wichtig.
Ja, Jan, der träumt immer. Jan und Anne sind so bei uns so die Visionäre, die Ideengeber. Ich bin da nicht so. Und die Träumerei geht auch so Richtung Pop-Up-Store oder vielleicht doch wieder ein bisschen stationär, dass man ein bisschen ins Traditionelle nochmal wieder geht. Mal sehen, wo uns die Reise hintreibt.
Wir sind offen für alles.
Pop-Up ist auch wirklich gut. Also, ja. Kann ich mir schon spannend vorstellen.
Köln-Ehrenstraße dann.
Köln-Ehrenstraße.
Nee, die Anreise mit dem Stau ist blöd.
Aber da in deinem 600-Seelendorf kannst du ja nicht machen.
Ja gut, dann gehen wir nach Münster.
Hallo.
Wir sind total.
Ja, wir sind hier voll gut.
Ihr liefert auch in Holland, ne?
Ja.
Ja gut, dann passt auch. Perfekt. Ja gut, ich würde sagen, dann kommen wir mal zur letzten Frage.
Yes, die zweite Frage, die wir im Podcast stellen, ist die Frage, was war der beste Ratschlag, den ihr jemals bekommen habt? Kann E-Commerce-wise sein, unternehmerisch.
Life-wise.
Automatisierung. Alles automatisieren. Nicht so, also alles, was man oft macht, automatisieren und nicht unbedingt sofort Mitarbeiter einstellen. Also klar, man braucht Mitarbeiter und richtig gute und dann lieber ein bisschen mehr Geld ausgeben, anstatt dass man sagt, ich brauche jemanden, der zwar ganz, dass man sich dann auch wirklich für den richtigen entscheidet und mit dem zusammen Bock hat auf Automatisierung.
Ja, und dass der sich dann halt auch fokussieren kann und die Automatisierung nutzt, um so...
So random Tasks.
Ja, genau, abzuarbeiten, ja, eigentlich. Und was da vielleicht mit einhergeht, ist, was ich immer super wichtig finde, offen bleiben. Mhm. Einfach offen bleiben, Augen aufhalten, wo geht die Entwicklung hin, sich nicht irgendwie dann irgendwie, keine Ahnung, gekränkt fühlen, wenn er jetzt so eine KI ein super Bild erschaffen kann oder ein super Creative erschaffen kann. Nee, das muss man annehmen und man muss die Chancen daraus sehen und damit auf den Zug springen.
Finde ich gut.
Ja.
Ja.
Hast du noch einen separaten, noch irgendwas? Oder? Das war ja jetzt so irgendwie so eine Kollabo auf einmal.
Voll, ne?
So eine Kollabo geworden.
Das Wort zum Sonntag, ne?
Ja, ehrlich.
Wir können auch gerne noch eine Kollabo raushauen.
Aber ich finde auch wichtig ist, wirklich, wie du sagst, offen bleiben, neugierig. Mhm. Dass man unbedingt immer neugierig bleibt, weil das ist so ein schnelles Business, egal in welchem Bereich. Ist ja wirklich übergreifend, dass man guckt, so ein bisschen schon links und rechts auch gucken, was machen die anderen, worauf haben die gerade Bock, was läuft gut, was läuft schlecht, dass man unheimlich offen bleibt.
Aber trotzdem mit klarem Fokus, weil sonst wird es die Heidi wahrscheinlich nicht geben.
Ja klar, Fokus auf jeden Fall, aber auch sich von anderen Leuten immer ein paar Tipps geben lassen, dass man auch wirklich, weißt du, wenn du auch beim Stammtisch sitzt und trinkst ein Bierchen, dann kannst du auch mal fragen, einfach mal stumpf so, was haben wir das letztes Mal bestellt? Ne, und wenn die dann nur Marktplätze sagen, dann kannst du schon sagen, im Moment Online-Shop ein bisschen schwieriger. Oder fragst du, hey, warum bestellst du eigentlich immer beim Marktplatz und nicht bei denen direkt? Dass man halt wirklich, und so machen es eigentlich auch alle Kollegen bei uns, dass man so ein bisschen offen bleibt, wenn jemand eine coole Werbung geschickt bekommen hat, dann bringen die auch die Verpackung zum Beispiel mit zur Arbeit und sagen, hey, guck mal, das hatte ich so eingepackt, sah echt gut aus, oder?
Ja,
und,
okay.
Ja, dass wir so, zum Beispiel machen wir jetzt auch zu Weihnachten so passende Geschenkboxen, weil wir merken einfach, es wird halt unheimlich viel auch zum Beispiel nach Geschenke gesucht und gerade Weihnachten kommt und wir bieten dann halt jetzt einfach eine Geschenkbox, dass man sich nicht so viele Gedanken machen muss. Ist zwar jetzt nicht so wahnsinnig die Idee, aber trotzdem ist halt easy.
Kommen,
ja, ist halt einfach, ne, einfach, genau.
Echt gut. Stark.
Okay, dann würde ich sagen, danke, dass ihr vorbeigekommen seid. Hat sehr viel Spaß gemacht. Da ein paar Insights, gerade in dieses Thema datenbasiertes Marketing und sowas, das ist, glaube ich, nochmal ganz cool. Auch mit der Bayer-Persona fand ich einen sehr guten Rundumschlag. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ja, danke schön. Gerne.
Vielen Dank für eure Anreise. Cool. Vielen Dank.
Danke.
Bis bald.
Ciao, ciao.
Ciao.